Für den Start in die Predigt, tu doch kurz deine Augen zu. Stell dir vor, du bist jetzt im Paradies. Nicht unbedingt so nach dem Tod im Paradies, sondern so, wie würdest du dir das Paradies auf Erde vorstellen? Was siehst du jetzt vor deinen Augen? Ein Ort, wo du glücklich und zufrieden bist. Was siehst du dort? Wo bist du? Bist du alleine oder ist noch jemand da? Schau ein bisschen um, siehst auch kleine Details. Du darfst die Augen wieder auftun. Manchmal tut es doch gut, wenn wir uns selber so an einen schönen Platz entführen. Und ich glaube, die Plätze, die wir dort sehen, die zeigen ein bisschen etwas von einer Sehnsucht, die wir in uns innen haben. Etwas, was tief in uns innen, in uns Menschen innen liegt. Darf ich fragen, dort die Hänge aufhaben, es gibt keine richtig oder falsch. Wer findet den Ort, wo er war, ist schön? Bei wem war der Platz von aussen? Bei wem hat es noch andere Leute gehabt? Bei wem hat es vielleicht ein Tier gehabt? Wir beschäftigen uns in den nächsten Predigten mit dem, was uns Menschen ausmacht. Die Themenreihe, die wir heute starten, heisst «Die Seele», also die Seele. Was macht uns Menschen aus? Aus was hat Gott uns geschaffen? Und wir gehen in dieser Reihe so wie eine Art chronologisch vor. Einerseits chronologisch, weil wir anfangen mit dem Moment, wo der Mensch ist geschaffen worden. Ganz am Anfang, dort schauen wir heute rein, in die Schöpfungsgeschichte. Und gehen dann immer weiter, wie der Mensch sich entwickelt, wie er älter wird, wie man erwachsen wird, bis irgendwann unsere Seele oder wir als Menschen auch alt sind. Wir gehen auch in der Bibel ungefähr chronologisch vor, starten eben heute bei Schöpfung und dann Abraham und Sarah und genau, so, ihr merkt es, verschiedene Personen, verschiedene biblische Geschichten kommen vor. In dieser Frage, was macht uns Mensch zum Mensch, aus was hat Gott uns geschaffen, was liegt eigentlich auch für einen Schatz in uns innen? Was uns vom Rest der Schöpfung unterscheidet, ist eben zum Beispiel so eine Sehnsucht. Dass wir uns etwas vorstellen können, was jetzt gerade nicht da ist, so wie ihr das vorhin jetzt vielleicht habt können, euch vor Augen etwas führen, was jetzt gerade nicht da ist. Das ist etwas, was der Mensch ausmacht und um diese Sehnsucht, um das innere Drängen, das innere Suchen, um das geht es heute auch. Vor ein paar Wochen habe ich den Themenabend gemacht zum Mensch im 21. Jahrhundert. Und dort habe ich viel darüber geredet, was Menschen heute so beschäftigen. Das ist vielleicht in jeder Generation ein bisschen anders, aber es gibt auch Sachen, wo man sagen kann, heute, im 21. Jahrhundert, gibt es so Kernsachen, die Menschen danach suchen oder danach trachten. Und auch diese Sachen werden wir in dieser Themenreihe aufnehmen, weil das genau Sachen sind, die eben uns Menschen auch ausmacht, das Sehnen danach. Für das blicken wir ganz tief in die Seele des Menschen. Neben den Bibeltexten arbeiten wir in der Predigtvorbereitung auch mit einem Buch. Ich möchte es euch hier kurz zeigen. Das heisst Eden Culture, Ökologie des Herzens für ein neues Morgen von Johannes Hartel. Der Johannes Hartel ist ein deutscher Theologe und er stellt in diesem Buch die Frage, eben, was macht die Menschen aus, was suchen die Menschen heute, aber auch allgemein. Und vor allem, was sind dort Nährstoffe? Was brauchen wir denn als Menschen, für dass wir eben gedeihen können zu dem, was Gott uns geschaffen hat? Er malt ein Bild in eine hoffnungsvolle Zukunft und wir hoffen, wir können das mit diesen Predigten auch machen. Und heute also als Einstieg starten wir ganz am Anfang. Aus was sind wir denn geschaffen worden? Was ist unser Ursprung? Wir tauchen ein in die Schöpfungsgeschichte, in ein Vers, eigentlich nur in ein Wort. Wir schauen heute wieder mal die hebräische Sprache genau an. Es gibt in den nächsten paar Minuten eine kleine Theologiestunde. Genau. Einfach, weil das eine Wort, das dort vorkommt, so viel Inhalt hat, dass man mindestens eine ganze Predigt darüber füllen kann. Im 1. Mose 2, im Vers 7, lesen wir: Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. So hat die Geschichte der Menschheit angefangen. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und das Wort Seele, wo ja hier eben nicht steht, wir haben eine, sondern wir sind eine. Wir sind gemacht zu einer lebendigen Seele. Das Wort schauen wir heute ein bisschen genauer an. Das Wort heisst in Hebräisch Nefesh. Und ich brauche jetzt das Wort Nefesh einfach so, als wäre es ein deutsches Wort. Das kommt jetzt noch ein paar Mal vor. Einfach, weil die Übersetzung Seele nicht ganz immer zutrifft. Ihr merkt gerade, warum. Das Wort kommt im Alten Testament 755 Mal vor. Man hat also ganz viele Referenzen, um herauszufinden, was das Wort bedeutet. Die erste Bedeutung, die das Wort Nefesh hat, ist die Kehle. Die Kehle ist nicht aussen der Hals, sondern das, was innen drin ist im Hals. So, dort, wo das Essen durchgeht und einfach so, eigentlich innen drin, oder? Der Rachen, so. Das ist eigentlich die Haupt- oder die Ursprungsbedeutung von diesem Wort. In Jesaja 5, Vers 14 lesen wir zum Beispiel: Die Unterwelt reißt ihre Nefesh auf, sperrt auf ihr Maul ohne Mass. Nefesh steht also hier als Pendant zum Mu und wird weit aufgerissen. Der Rachen, die Kehle oder auch das Organ vor Nahrungsaufnahme. Es geht hier aber nicht immer nur um einen physischen Hunger, der mit dieser Kehle beschrieben wird, eben das Essen, sondern das Wort wird auch gebraucht für einen inneren Hunger. Die Kehle als Symbol dafür, dass man hungert innerlich. Nicht unbedingt nach Essen, aber nach geistiger Nahrung, würde man vielleicht sagen, oder eben nach nicht physischen Sachen. In den Sprüchen 10, Vers 3 lesen wir: Jahwe lässt die Nefesh der Gerechten nicht hungern. Und da sehen wir jetzt, es geht nicht um einen Hunger an sich, oder? Gott lässt unsere Kehle im Sinn von unserem inneren Hunger nicht hungern, sondern gibt uns das, was wir uns danach sehnen. Es geht also bei diesem Wort um eine Sehnsucht, um ein begieriges Bedürfnis nach etwas. Ich habe das starke Bedürfnis, ich brauche etwas. Ich probiere das da zwischendurch ein bisschen anzukleben, dass ihr den Überblick nicht verliert. Die Kehle, die für eine Sehnsucht steht. Mit der Kehle tun wir auch schnaufen. Und sie steht eigentlich auch für das, für einen Atem oder für einen Lebensatem. So steht zum Beispiel im Jeremia, vor Gier schnappt Nefesh nach Luft. Also es geht schon auch um das, ich bekomme eben das, was ich zum Überleben brauche. Elementare Bedürfnisse wie Essen und Trinken und Schnaufen und innere Bedürfnisse, eine Sehnsucht. Das Wort Nefesh steht aber auch für ein Haus selber, also für das Äußerliche vom Haus. Im Hebräischen gibt es eben Wörter mit riesigen Bedeutungsspektren oder genau mit was sie für unterschiedliche Sachen brauchen. Und das Wort Nefesh ist so eins. Der Haus ist eine weitere Bedeutung von diesem Wort. Wenn es in diesem Zusammenhang gebraucht wird, dann steht es fast immer im Zusammenhang mit Verletzlichkeit. Zum Beispiel, seine Nefesh kam in Fesseln, wo sie jemanden gefesselt haben. Also der Haus, der ist in eine Fessel gekommen. Es gibt da Beispiele, das Schwert sitzt zu uns oder hockt uns an unserer Nefesh. Oder es wird eine Schlinge um die Nefesh gelegt. Also Aussagen, die mit der Bedeutung haben, dass eine gewisse Verletzlichkeit da ist. Dass wir angreifbar sind. Nefesh kann, das ist vielleicht bei der Kehle, hat das schon ein bisschen angeklungen, wird manchmal gebraucht anstelle vom Wort Begehren. Das hat jetzt nicht mehr mit dem Körper zu tun, das Wort, das gleiche Wort für Haus wird aber auch gebraucht für das Begehren oder für ein sehnsüchtiges Verlangen. Es gibt nämlich Stellen, wo Nefesh als etwas bezeichnet wird, wo nicht ich bin, sondern etwas außerhalb von mir. Zum Beispiel kann Gott meine Nefesh sein. Also mein sehnsüchtiges Verlangensobjekt quasi. Es gibt aber auch andere Verse, wo die Finden Nefesh sein oder das Königreich zum Beispiel oder auch das Böse. Das, was ich mir danach sehne, wird also auch als Nefesh bezeichnet. Das kann auch zwischen Mann und Frau in sexueller Hinsicht sein, das Objekt von Begierde, auch in Bezug auf Vaterliebe oder auf Freundschaftsliebe, aber wird das Wort gebraucht. Also auch Freunde. Ich kann auch ein sehnsüchtiges Verlangen nach Freundschaftsliebe haben, zum Beispiel. Im Psalm 42, im Vers 2, lesen wir, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele oder eben meine Nefesh nach dir. Das innere, tiefe, sehnsüchtige Verlangen oder eben ein Begehren. Weiter wird das Wort, so wie wir es heute meistens übersetzen oder brauchen, tatsächlich auch einfach als Seele verwendet. In diesem Zusammenhang als Ort, wo unsere Empfindungen, wo unsere Emotionen drinstecken. Die Nefesh wird zum Beispiel bezeichnet als verzweifelt, als unruhig, als bitter, als schwach oder erschöpft, wehrlos, traurig, bekümmert, kränkt. Ihr Nefesh hockt der Hass, aber ihr Nefesh hockt auch die Liebe. Es ist auch der Ort vom Jubel, vor Freude, vom Glück und der Ort vom Mitgefühl. Nefesh ist der Ort von allen Emotionen. Die zwei letzten Bedeutungen fasse ich ein bisschen kurz zusammen. Nefesh wird manchmal auch gebraucht einfach als Leben. Das Leben an sich. Zum Beispiel in dem Vers, wo steht Auge für Auge, Zahn für Zahn, steht gerade vorher Nefesh für Nefesh. Also Leben für Leben. Und Nefesh wird manchmal auch gebraucht als Person. Manchmal steht zum Beispiel anstatt das Wort «ich» einfach «meine Nefesh». Es kann einfach eine Person, ein Individuum selber gemeint sein. Eine Einzelperson als Abgrenzung zum Volk vielleicht oder zu einer Menschengruppe. Wenn also in dem Vers im 1. Mose 2 steht, wir sind geschaffen als eine lebendige Nefesh und wir im Deutschen einfach übersetzt haben als eine lebendige Seele, dann greift es ein bisschen zu kurz. Wir sind geschaffen als all das. Das ist das, was Gott uns hat gemacht. Wir sind geschaffen als außerordentliche Geschöpfe mit außerordentlichen Gaben, die weitergehen als bei allen anderen Sachen, die Gott geschaffen hat. Wir sind geschaffen als Einzelpersonen, als Individuum. Wir sind geschaffen mit einem Begehren für das Leben, mit einem Wunsch nach Leben. Wir sind aber auch geschaffen mit Bedürftigkeit und mit Verletzlichkeit. Wir sind geschaffen als angreifbare Wesen. Wir sind geschaffen als Wesen voller Emotionen. Wir sind geschaffen mit einem inneren Sehnen, mit einer ungestillten Sehnsucht in uns drin. Mit Wünschen, mit einem Verlangen, nicht zuletzt nach anderen Menschen und nach Gott. Wenn wir also fragen, wer sind wir Menschen, was sind wir Menschen, dann gibt uns das einen ersten Anhaltspunkt oder eine erste Antwort auf die komplexe Antwort, was der Mensch ist. Als das hat Gott uns geschaffen. Und Teil von diesen Sachen könnte man ja jetzt das Gefühl haben, dass sie ein bisschen negativ, oder? Das hat Gott uns nicht unverletzlich schaffen können. Oder vielleicht zumindest unabhängig. Er hat uns geschaffen mit einem freien Willen und gleich auch in einer gewissen Abhängigkeit, weil wir eben das Sehnen in uns innen haben. In der Abhängigkeit von der Natur, voneinander und von Gott. Was mich sehr interessant dünkt, ist, dass der Johannes Hartl, der eben das Buch geschrieben hat, ganz viele Wissenschaftler aus allen möglichen Wissenschaftsbereichen konsultiert und dort recherchiert zur Frage, was macht eben der Mensch aus, wissenschaftlich gesehen, und ist hier auf ein Ergebnis gestossen, das viel von diesen Themen, von diesen FSO aufnimmt. Die Antwort, die er dort zusammenfassend hat gefunden, ist, die menschliche Natur hat drei Dimensionen: Verbundenheit, Sinn, Suche nach Sinn und Sehnsucht nach Schönheit. Und eben, dass der Mensch ein Sehnen nach diesen Sachen hat, ist das, was der Mensch ausmacht. Und so kommt eigentlich die Wissenschaft genau auf das gleiche Ergebnis, wie wenn wir in die Seele hineinschauen oder in das, was wir als das sind geschaffen worden, nämlich als Menschen mit einem Sehnen in uns. Zu diesen Punkten oder zu dem, wo unsere Seele sich danach sehnt und was Gott für eine Antwort hat auf das Sehnen, da geht es auch in den nächsten Predigten weiter drum, um die Themen Verbundenheit und Schönheit und die Suche nach dem Sinn. Warum aber ist überhaupt das wichtig? Können wir uns jetzt vielleicht noch fragen zum Abschluss. Warum sollen wir uns überhaupt mit uns selber beschäftigen? Würden wir uns gescheiter nicht mit unserem Mitmensch beschäftigen oder mit Gott beschäftigen? Warum ist es wichtig zu wissen, aus was dass wir geschaffen sind? Ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit viele Sachen zum Vorschein kommen, die nicht menschlich sind. Nicht unbedingt unmenschlich im Sinn von fies vielleicht oder nicht nett, genau, sondern nicht menschlich. Der ganze technische Fortschritt bringt viel Künstliches ja auch zum Vorschein. Wir haben in unserem Alltag ganz viele Sachen, die künstlich hergestellt werden. Und durch das entfernt sich der Mensch schon von Anfang an vor Zeit, aber heute je mehr, umso mehr von dem, was eigentlich menschlich ist. Wir verlieren manchmal ein bisschen den Bezug zu uns als Menschen in diesem ganzen Künstlichen innen. Wir verlieren ein bisschen die Berührung. Wir erleben sehr viel und sehr schnell. In der heutigen Zeit können wir ganz viel erleben. Ich kann jetzt raus und irgendwo herfahren und ich bin frei, zum weiss ich nicht was erleben. Aber das, was wir erleben, berührt uns je länger, je weniger. Weil es eben so viel ist und weil es zum Teil eben auch künstlich ist. Und darum ist es wichtig, dass wir Zugang finden zu Sachen, die uns berühren. Zu Sachen, die menschlich sind. Uns selber als Mensch wieder zuzuwenden. Und dass wir uns besinnen auf das, was wir geschaffen worden sind und die Sachen auch umarmen. Und nicht das Gefühl haben, ich will eigentlich nicht so verletzlich sein. Oder warum habe ich so viele Emotionen in mir? Ich wäre gerne nicht so überflutet von Emotionen. Das habe ich letztens ganz häufig erlebt. Dass ich das Gefühl hatte, ich will einmal die Emotionen abstellen. Aber ich bin geschaffen aus das. Wir sind geschaffen mit dieser ganzen Bandbreite. Können wir das annehmen für uns, dass Gott uns als genau das hat wollen und dass es auch darum gut ist, dass wir die Sachen alle haben? Und so ein bisschen mehr lernen verstehen, wer wir sind. Das als Einstieg in diese Reihe, der Baum, übrigens, merci vielmal für einen Baum, der umgewandelt ist worden, der steht eben für das Leben, für die Seele. Heute am Anfang im Garten, nur anfangen, sprießt es ein bisschen und ihr werdet sehen, es wird immer wie mehr anfangen blühen, das Leben und die Seele, die immer grösser wird. Falls dir die hebräische Sprache oder das, was ich heute dazu habe gesagt, jetzt super spannend gefunden und denkt, ich möchte auch gerne ein bisschen mehr in diese Richtung nachlesen, dann empfehle ich noch ein zweites Buch, einfach weil ich sowieso Finger lesen kann man nie genug. Das heisst Anthropologie des Alten Testaments. Das ist ein furchtbarer Name. Es ist aber nicht super kompliziert geschrieben. Es nimmt ganz viel, wirklich ganz viel Bibelstellen auf, für so einzelne, sehr zentrale Wörter zu erklären, die eben beschreiben, wer der Mensch ist und wie der Mensch ist im Alten Testament. Genau, das kann ich sehr empfehlen, falls ihr euch da ein bisschen wollt, weiterbilden oder reinlesen. Wir wollen gerne nochmal zusammen ein paar Lieder singen, zusammen noch einmal vor Gott kommen, ihn loben, dass er uns so hat geschaffen, wie wir sind, vielleicht in dieser Zeit auch überlegen, welchen von diesen Punkten habe ich Schwierigkeiten zum annehmen, dass ich das bin, oder welchen geht vielleicht manchmal ein bisschen in Vergessenheit, wo finde ich noch ein bisschen mehr über mich heraus.